Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr Schweizer Radio DRS, «Echo der Zeit». Die Themen: Tötungsdelikt an der Fasnacht in Locarno, stirbt das Opfer einer Schlägerei. Gefechte in Tschad, hunderte von Zivilisten werden offenbar verletzt. Worte gegen die Gewalt in Kenia, aber die Fakten sehen anders aus. Schicksalswahl in Serbien. Das Interesse der Bevölkerung ist sehr groß. Grenze zu in Rafah. Der Übergang von Ägypten zum Gazastreifen ist wieder dicht. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Simon Loi.
Ein 22-jähriger Tessiner hat die Attacken dreier Männer während der Fasnacht in Locarno nicht überlebt. Er sei gestern Samstag an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben, die ihm am Freitag zugefügt worden waren, teilte das Regionalspital von Locarno mit. Die drei mutmaßlichen Täter wurden wenige Stunden nach der Schlägerei festgenommen, wie die Tessiner Polizei meldet. Sie sind zwischen 19 und 24 Jahre alt. Zwei von ihnen stammen gemäß Staatsrat Pedrazzini aus Kroatien und einer aus Bosnien, wobei einer einen Schweizer Pass habe. Der Kampf um die Macht im zentralafrikanischen Land Tschad geht weiter. Rebellen und Regierungstruppen liefern sich in der Hauptstadt N'Djamena heftige Kämpfe. Unterdessen ging die Evakuierung von bedrohten Ausländern weiter. Auch 11 Schweizer Staatsangehörige wurden aus Tschad ausgeflogen. Auslandredaktor Franco Battel.
In N'Djamena kam es laut Augenzeugenberichten auch heute wieder zu heftigen Straßenkämpfen. Dabei versuchten die Rebellen offenbar, bis zum Präsidentenpalast vorzudringen. Die Lage ist unübersichtlich und es ist nicht klar, ob sich Präsident Idriss Deby noch immer im Präsidentenpalast verschanzt hält oder ob er bereits geflohen ist. Die Kämpfe würden mit schwerem Geschütz geführt, teilweise habe auch die Luftwaffe des Präsidenten in die Kämpfe eingegriffen. Ein Hilfswerk sprach davon, durch Querschläger seien hunderte Zivilisten verletzt worden. Weil der Präsident das Mobilfunknetz hatte lahmlegen lassen, dringen nur wenige Informationen nach außen. Als ehemalige Kolonialmacht ist Frankreich mit etwa 1500 Soldaten in Tschad präsent. Französische Truppen haben die Aufgabe übernommen, bedrohte Ausländer auszufliegen. Bisher hätten rund 500 Personen das Land verlassen, vor allem Franzosen, aber auch 11 Schweizer. Weitere 70 Schweizer warten derzeit noch darauf, evakuiert zu werden.
Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Serbien zeichnet sich eine Rekordbeteiligung ab. Bis am frühen Nachmittag haben bereits knapp 34% ihre Stimme abgegeben, wie die staatliche Wahlkommission in Belgrad meldet. Mit der Wahl des Staatspräsidenten trifft die serbische Bevölkerung eine Richtungsentscheidung für die Zukunft des Landes. Zur Wahl stehen der pro-westliche Amtsinhaber Tadic und der nationalistische Oppositionsführer Nikolic. Die ägyptischen Behörden haben die rund 12 Kilometer lange Grenze zum Gazastreifen wieder geschlossen. Nur ein Übergang für Fußgänger ist noch offen. Laut Sicherheitskräften dürfen nur noch Palästinenser aus Ägypten in den Gazastreifen zurückkehren. Vor anderthalb Wochen hatten Palästinenser Löcher in die Grenzmauer zwischen dem Gazastreifen und Ägypten geschlagen. Bei einem Erdbeben sind in Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 500 wurden verletzt. Im Gebiet der großen Seen ereignen sich immer wieder schwere Beben. Dort verläuft auch ein tektonischer Graben quer durch den afrikanischen Kontinent. Das Schneechaos in China nimmt kein Ende. Am Bahnhof der Stadt Guangzhou im Süden Chinas kam es zu einer Massenpanik. Ein Mann wurde zu Tode getrampelt, als Tausende versuchten, einige der wenigen Züge zu besteigen, die noch fahren. Nach den wochenlangen Schneefällen herrschen auch auf den Straßen weiterhin chaotische Verhältnisse. Bisher wurden 60 Menschen getötet. Der Bund bereitet sich mit speziellen Übungen auf mögliche Terrorgefahren vor, dies auch im Hinblick auf die Fußball-Euro 08 im Sommer. Mit den Kantonen werden derzeit verschiedene Krisenszenarien durchgespielt, sagte Bundesrat Samuel Schmid der Zeitung Sonntag. Unter anderem kläre man die Frage, was zu tun sei bei längeren Stromausfällen oder bei Bedrohungen im zivilen Luftverkehr. In der Schweiz sollen Zigaretten nächstes Jahr teurer werden, und zwar 30 bis 50 Rappen pro Packung Zigaretten. Dies kündigte Thomas Zeltner, Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, in der Zeitung Sonntag an. Der Vorschlag geht nun an den Bundesrat. Der umstrittene Stadtberner Polizeidirektor Stefan Hügli tritt aus der FDP der Stadt Bern aus. Damit zieht er die Konsequenzen aus einem Beschluss der Partei vom letzten Montag, ihn für die Wahlen vom Herbst nicht mehr aufzustellen. Die FDP des Kantons Bern bedauert in einer Mitteilung Hüglis sofortigen Parteiaustritt. Hügli war im Oktober wegen einer Kundgebung der SVP in Bern und dem fragwürdigen Polizeieinsatz in die Kritik geraten. Im Kanton Jura kann eine Autorundstrecke für Fahrkurse gebaut werden. Das Stimmvolk der Gemeinde Vaudelin-Gour hat dem umstrittenen Projekt mit 60% zugestimmt. Der Rundkurs in der Ajoie wird sich über eine Fläche von 15 Hektaren erstrecken und über 10 Millionen Franken kosten. Finanziert wird er von privaten Investoren. Autorennen sollen auf der Strecke keine durchgeführt werden. Renntrainings sollen aber möglich sein. Das sportliche Geschehen von heute Sonntag fasst nun Michel Burch zusammen.
Rückrundenstart der Fußball-Super League. Beim Spitzenspiel zwischen den Young Boys und Basel setzt sich IB mit 2:0 durch. Thomas Häberli und Hakan Yakin erzielten die Tore. Aarau gewinnt gegen den Tabellenletzten St. Gallen 3:1. Und Luzern bezwingt Xamax auswärts mit 1:0. Mauro Lustrinelli konnte sich als Torschütze feiern lassen. Ski Alpin in Val d'Isère gewinnt Bodi Miller die Superkombination und sichert sich damit die kleine Kristallkugel für den Sieg des Kombinationsweltcups. Auf den Plätzen 2 und 3 die Kroaten Ivica Kostelic und Natko Sinčić-Dim. Der Schweizer Daniel Albrecht wurde Siebter, auf Platz 8 Carlo Janka, der damit seine erste Top-10-Platzierung im Weltcup realisierte. Marc Berto belegte Platz 11, Didier Defago wurde Zwölfter. Den Super-G der Frauen in St. Moritz gewinnt die Kanadierin Emily Bryden vor den Österreicherinnen Elisabeth Görgel und Renate Götschl. Um 900stel Sekunden verpasste die Tessinerin Lara Gut das Podest und belegte als beste Schweizerin Platz 5. Beim Weltcup-Skispringen in Sapporo belegten die Schweizer Andreas Küttel und Simon Ammann die Plätze 7 und 10. Der Österreicher Thomas Morgenstern realisierte seinen 9. Saisonsieg.
Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und DRS 4 News. Wir berichten in den nächsten gut 20 Minuten aus dem Tessin, wo die Blutart von Locarno politische Wellen wirft. Und aus Kenia. Dort ist die Friedensvereinbarung vom Freitag bereits wieder Makulatur. Wir reden weiter mit unserem Korrespondenten in Belgrad, wo sich die Bevölkerung in Scharen an der Schicksalswahl beteiligt. Unsere Nahost-Korrespondentin zeigt dann auf, wie sich die Hamas profiliert mit der Entwicklung am Grenzübergang Rafah. Und wir blicken nach Kolumbien. Die linke FARC-Guerilla sieht sich dort immer noch als Kämpferin für eine gerechte Sache. Dabei hat sie viel Blut an den Händen. Gleich nach dem Echo der Zeit um 18.30 Uhr folgt dann die Sendung International über Argentinien, 6 Jahre nach dem wirtschaftlichen Absturz. Diese Geschichte löst Entsetzen aus. 3 junge Männer gehen an die Fasnacht. Sie verprügeln einen anderen jungen Mann, lassen ihn schwer verletzt liegen und feiern weiter bis in den frühen Morgen. So geschehen Freitagnacht in Locarno. Am Samstag ist das Opfer gestorben, offenbar an den Folgen von Fußtritten an den Kopf. Die 3 Schläger wurden verhaftet. Sie stammen aus Ex-Jugoslawien und sind um die 20 Jahre alt. Tessin-Korrespondent Alexander Grass über eine brutale Schlägerei, die auch politische Folgen hat.
Die Fasnacht in Locarno hat mit einer Tragödie geendet. Noch lag das Opfer gestern in der Intensivstation, als der Abbruch des Karnevals beschlossen wurde.
Un attimo di attenzione. Il municipio di Locarno e il comitato dello Carnaval.
Die Stadtregierung und das Karnevalskomitee hätten den Abbruch beschlossen, erklärte eine Sprecherin, aus Rücksicht auf die Angehörigen des Opfers und als Zeichen der Verurteilung von Gewalt. Carla Speziali, die Stadtpräsidentin von Locarno, zeigte sich gegenüber dem Radio der italienischsprachigen Schweiz schockiert.
Siamo di fronte a delle situazioni veramente scioccanti.
Das alles sei erschreckend. Politik und Zivilgesellschaft müssten einen Halt einlegen, um nachzudenken. Die Gewalt einiger weniger habe das Fest vieler anderer zerstört. Es handle sich um einen noch nie dagewesenen Gewaltakt.
Penso che sia stata l'unica decisione giusta da prendere.
Der Abbruch des Festes sei die einzig richtige Entscheidung gewesen. Die drei mutmaßlichen Täter sitzen in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat noch nicht informiert. Zum laufenden Verfahren wird nicht Stellung genommen. Polizeikommandant Romano Piazzini.
Ma io direi che una riflessione sicuramente d'obbligo.
Es sei richtig, jetzt Grundsatzüberlegungen anzustellen, sagt der Polizeikommandant. Aber er frage sich, ob eine Fasnacht im Beisein von starken Polizeiverbänden und unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen noch eine Fasnacht sei. Da sei es wohl besser, die Fasnacht bleiben zu lassen. Fassungslosigkeit, Entsetzen und Wut beherrschten eine Kundgebung heute Nachmittag in Locarno. Die Lega dei Ticinesi hat bereits eine Anfrage an den Staatsrat eingereicht. Die Täter aus dem Balkan gehörten in ein Arbeitslager nach Sibirien, fordert die Rechtspartei. Lega-Nationalrat Attilio Bignasca. Man habe immer die Augen geschlossen, sagt er, alles schön geredet und auf Integration gesetzt. Aber mit gutem Willen allein würden Probleme nicht gelöst. Die Integrationspolitik sei gescheitert. Die persönliche Verantwortung der Täter müsse noch geklärt werden, sagt Bignasca, aber es gehe um eine Mentalität, die nicht hingenommen werden könne. Einheimische würden kaum zu dritt auf ein Opfer losgehen, glaubt er. Solche Ausländer seien es gewohnt, kleine oder große Probleme mit Gewalt zu lösen. Ausländer würden zu rasch eingebürgert. Fulvio Pezzati ist im Tessin Präsident der Kommission zur Integration von Ausländern. Er meint, wichtig sei jetzt, die Ursache des Verbrechens aufzuklären. Man solle sich von der Nationalität der Täter nicht irreführen lassen. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass das Verbrechen mit der Nationalität oder mit einem Mangel an Integration zu tun habe, meint Pezzati. Es heiße ja, dass die drei Täter recht gut integriert gewesen seien. Wichtig sei jetzt, sich auf den strafrechtlichen Aspekt zu konzentrieren. Und die strafrechtliche Verantwortung sei immer eine persönliche, das müsse man sich besonders jetzt bei schweren Verbrechen vor Augen halten. Ein Täter mache sich schuldig, weil er persönlich eine Tat begangen habe und nicht wegen der Nationalität, egal ob Schweizer, ob Kroate oder Pakistaner oder was auch immer. Zum Hergang der Schlägerei ist bisher wenig bekannt. Fasnächtler wie dieser hier wollen im nahen Festzelt nichts bemerkt haben, bis die Ambulanz eintraf. Vor dem Spital La Carità in Locarno fanden sich dann gestern die Eltern des Opfers, überwältigt vom Schmerz. Auf der anderen Seite die Mutter und eine Tante eines Täters. Die zwei Menschengruppen näherten sich, so der Berichterstatter, im Radio der italienischsprachigen Schweiz. Sie umarmten sich und weinten.
Alexander Grass hat berichtet. In Kenia haben am Wochenende bewaffnete Banden erneut mehrere Dutzend Menschen getötet und Häuser abgebrannt. Am Freitagabend noch hatten sich die Vertreter von Regierung und Opposition unter der Vermittlung des früheren UNO-Chefs Kofi Annan geeinigt, wie sie der Gewalt ein Ende machen wollen. Ungeachtet dessen bezeichnete Mwai Kibaki erneut als legitimer Präsident Kenias und wies der Opposition die Schuld an der Gewalt zu. Derweil geht in Kenia auch die zwangsweise Trennung der Volksgruppen weiter, wie unser Korrespondent Rudi Küng aus Nairobi berichtet.
In den riesigen armen Vierteln von Nairobi leben die Menschen eng zusammengedrängt. Blechhütten stehen dicht an dicht, dazwischen erheben sich rohe Backsteinhäuser, über und über mit bunter Wäsche behängt. Die Straßen sind nicht geteert, man geht über Stock und Stein und muss den dunklen Abwasserpfützen und dem Unrat überall ausweichen. George Uma, ein junger Kenianer, ist eben umgezogen, nur ein paar hundert Meter im selben Slum, der Haruma Ngei heißt, und nicht freiwillig.
Most of the houses are for the Kikuyu, so you are being evicted because of your tribe and the party you voted for.
Die meisten Häuser hier gehörten Leuten der Kikuyu-Volksgruppe. Die Besitzer schmissen jetzt alle raus, die Luo seien und für die Opposition gestimmt hätten, erzählt George. Zwar hat er nicht für die Opposition gestimmt, doch das ändert nichts daran, dass sein Vermieter ihm kündigte, ihm kündigen musste.
He told us he's been told by the Mungiki that they don't want any other tribe from the building, especially Luos and the Luos. Otherwise, he would be killed.
Die Mungiki hätten dem Hausbesitzer gesagt, Er müsse alle Mieter, die keine Kikuyus seien, wegschicken, sonst bringe man ihn um. Mungiki nennen sich die Anhänger einer radikalen Kikuyu-Bande, die schon seit Jahren mit Schutzgelderpressungen die Slumbewohner terrorisieren. Bisher seien sie kriminell gewesen, sagt George, jetzt seien sie auch noch tribalistisch.
Ja, it was criminal, it was not criminal. It was time to be shown.
Aber nicht nur die von Kikuyus beherrschten Mungiki betreiben die gewaltsame Trennung der Volksgruppen. Luo-Banden, sogenannte Taliban, haben in einem Gebiet von Hurumangay sämtliche Hütten von Kikuyus abgebrannt. Die schwarzen, rechteckigen Flecken mit aschgrauen Rändern am Boden sind stumme Zeugen. Die Kikuyus hätten Zuflucht in einer Kirche gefunden, sagt George und verweist auf die Backsteinhäuser des nahen Slums Matare Nord. Dort sei die Trennung der Volksgruppen noch viel rigoroser. Wer sich auf der falschen Straßenseite aufhalte, riskiere sein Leben. Der Irrsinn hat System. Im Kawangware-Slum am anderen Ende Nairobis wurde der Primarlehrer Harrison Were Zeuge, wie Mungiki-Anhänger von der Abgeordneten des Wahlkreises in den Slum transportiert wurden.
What I witnessed is that there is a group called Mungiki, which is being transported by the MP of the constituency.
Die Mungiki hätten gesagt, sie wollten mit den anderen Volksgruppen aufräumen, diese müssten das Gebiet verlassen.
They should vacate, leave Nairobi and go back to rural areas.
Des Nachts durchstreiften sie die Quartiere und markierten die Häuser all jener, die nicht Kikuyu seien, erzählt Harrison weiter. Aber auch tagsüber seien sie sich ihres Lebens nicht mehr sicher, wenn sie von der Schule nach Hause gingen. Alles sei hier möglich.
Even as teachers, when we are walking back home, we are not free, because anything can happen to us.
Das war ein Bericht von Rudi Küng in Nairobi. Schicksalswahl. Dieses Wort wurde immer wieder gebraucht im Zusammenhang mit dem heutigen Entscheid in Serbien. Bleibt Boris Tadic im Amt, der liberal eingestellte Chef der Demokratischen Partei, der Serbien in die EU führen will? Oder wird er abgelöst vom Ultranationalisten Tomislav Nikolic, der das Land enger an Moskau, an Russland anbinden will? Unser Korrespondent in Belgrad verfolgt die Wahl in Serbien für uns. Walter Müller, die Leute interessieren sich offenbar brennend für diese, wie es eben immer wieder geheißen hat, Schicksalswahl. Was sind die neuesten Informationen über die Wahlbeteiligung?
Bis 17 Uhr sind bei strahlend schönem Sonntagswetter bereits über 50% der Wahlberechtigten an die Urnen gegangen. Diese Zahl wurde soeben veröffentlicht. Gut möglich also, dass der Rekord der ersten Runde bis zur Schließung der Wahllokale um 20 Uhr noch überboten wird. Vor zwei Wochen lag die Wahlbeteiligung bei sagenhaften 61%.
Und bei dieser Wahl vor zwei Wochen hatte der Nationalist Nikolic gewonnen mit 5% Vorsprung. Er verpasste aber das absolute Mehr. Deshalb jetzt diese Stichwahl. Was hat sich seither am Kräfteverhältnis verändert?
Ja, mittlerweile sagen die Wahlforscher voraus, der jetzige Staatspräsident Tadic habe 2% Vorsprung. Das ist aber so gut wie nichts, denn die Wahlforscher können nur etwa plus minus 1% genau voraussagen, was schon gut ist. Das Wahlresultat wird also viel enger sein als noch vor 4 Jahren. Damals hatte Tadic den Ultranationalisten auch in der Stichwahl überrundet, obschon Nikolic in der ersten Runde vorne lag.
Also quasi 50-50 sieht das aus, heißt das, wie die Wahl auch immer ausgeht, Serbien ist einer Zerreißprobe ausgesetzt, weil eben beide Lager quasi gleich groß sind.
Ja, das kann man wohl sagen. Serbien ist schwer geteilt in das proeuropäische Lager und das nationalistisch gegen innen orientierte. Und in dieser Zerreißprobe wird nun ausschlaggebend sein, welche Richtung die Regierung von Ministerpräsident Koštunica einschlagen wird, die proeuropäische oder eben die nationalistische. Vor allem, das kommt nun hinzu, wegen der drohenden Unabhängigkeit des Kosovo werden die politischen Spannungen in Serbien, denke ich, so oder so nach der heutigen Wahl noch zunehmen.
Kosovo spielte auch im Wahlkampf eine große Rolle. Die serbische Provinz wird wohl bald nach den Wahlen die Unabhängigkeit ausrufen. Wie wird Nikolic darauf reagieren, wenn er denn gewählt wird, und wie Tadic, wenn er im Amt bleibt?
Ja, beide, sowohl Nikolic wie Tadic, wollen einen unabhängigen Kosovo nie, aber auch nie akzeptieren. Und Ultranationalist Nikolic wird das Thema Kosovo ständig am Kochen halten und zur EU eben auf Distanz gehen. Und Demokrat Tadic will aber so schnell wie möglich in die EU, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Tadic wird im Gegensatz zu Nikolic, denke ich, also bemüht sein, dass der Kosovo nicht ständig das Hauptthema der serbischen Politik bleibt.
Bis 20 Uhr heute Abend kann noch gewählt werden. Wann ist mit ersten Resultaten zu rechnen?
Ja, normalerweise sind so um 22.30 Uhr die ersten zuverlässigen Rennresultate verfügbar. Das Rennen ist aber, wie gesagt, so knapp, dass es Montag werden könnte, bis aussagekräftige Resultate vorliegen.
Besten Dank, Walter Müller in Belgrad. Der Hauch von Freiheit für die Palästinenser war von kurzer Dauer. Anderthalb Wochen nach der gewaltsamen Öffnung der Grenze in Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten ist der Übergang nun wieder dicht. Offenbar haben die islamistische Hamas, welche im Gazastreifen das Sagen hat, und Ägypten vereinbart, wie die Grenze künftig kontrolliert werden soll. Ganz zum Missfallen von Israel und des palästinensischen Präsidenten Abbas. Irene Meyer.
Ohne uns das Chaos, mit uns Ruhe und Ordnung. Das war die Botschaft der Hamas. Das ägyptische Regime hat diese Botschaft nicht nur verstanden, sondern den Fakten in Rafah nichts mehr entgegensetzen können. Und nun spielt die Hamas Grenzpolizei mit blauen Dienstautos und bewaffneten Kämpfern. Der Übergang ist geschlossen, Rafah ist ruhig, bis eine definitive Regelung gefunden sei. Denn dies sei nur ein temporärer Zustand, sagt Hardliner und Ex-Außenminister Mahmoud Zahar, der in Ägypten im Namen der Hamas verhandelt.
They are going to start dialogue with the European people in order.
In weiteren Verhandlungen, auch mit den Europäern, wäre nun eine definitive Lösung gesucht, sagt Zahar. Das ägyptische Regime schweigt, denn ein ideales Resultat ist das nicht aus Sicht von Kairo, sondern reiner Pragmatismus. Präsident Mubarak anerkennt, dass die Hamas Teil der Lösung ist. Eine hermetische Abriegelung kommt nach dem Ausbruch vor anderthalb Wochen und dem Massenansturm der Palästinenser langfristig nicht mehr in Frage. Die Hamas hat das Ende der Blockade des Gazastreifens erreicht und in den Augen der Bevölkerung sei dies ein großer Sieg, sagt der Politikwissenschaftler Jawad al-Hamad in Amman.
So Hamas is gaining very much amongst its people there. Secondly, Hamas now has.
Auf der anderen Seite steht Präsident Abbas als störrischer Verlierer da. Er, der keinen Einfluss mehr hat im Gazastreifen, beharrt darauf, ausschließlich seine Garde im Namen der Palästinenser an die Rafah-Grenze zu stellen und verweigert der Hamas weiterhin jeden Dialog. Selbst Vertraute von Abbas in der Fatah, wie Jibril Rajoub, kritisieren ihn dafür.
I don't think that it's rational to keep the gap.
Es sei irrational und unsinnig, den Graben zwischen den Palästinensern weiterhin offen zu halten und nicht miteinander zu reden, sagt Rajoub. Die israelische Regierung beobachtet die Vorgänge in Rafah mit widersprüchlichen Gefühlen. Eine offene Grenze, auch wenn sie reguliert und kontrolliert wird, passt ihr nicht und auf keinen Fall die Hamas als Grenzwächterin. Verteidigungsminister Barak, der heute sein Verbleiben in der Regierung Olmert bekannt gab, trotz des Vinograd-Berichtes, sieht Israels Sicherheit gefährdet. Auf der anderen Seite würde Israel gern seine Verantwortung für den Gazastreifen und dessen Versorgung loswerden und auf ägyptische Schultern laden. Keine Chance, sagt Hassan Issa vom ägyptischen Außenministerium in Kairo.
Absolutely not. We refused that a long time ago. What makes the confusion is that
Ägypten habe den Gazastreifen von 1948 bis 1967 verwaltet. Das wiederhole sich nicht, denn der Gazastreifen sei und bleibe die eine Hälfte des zukünftigen palästinensischen Staates, sagt Issa. Die Hamas ihrerseits aber sucht geradezu die Nähe zu Ägypten und sie verlangt enge wirtschaftliche Beziehungen zum Nachbarland. Mubarak ist weiterhin gefordert, Abbas auch und Israel ebenso. Denn laut UNO hat sich die humanitäre Lage im Gazastreifen durch den 10-tägigen Exodus nach Ägypten nicht grundlegend verbessert.
Das war ein Bericht von Irene Meyer. In Kolumbien will die FARC-Guerilla drei weitere Geiseln freilassen. Sie sind seit vielen Jahren in der Hand der linken Guerilleros, genauso wie mehrere hundert andere. Die FARC erhebt seit mehr als 40 Jahren den Anspruch, für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen. Ein Anspruch, der nicht besonders glaubwürdig ist. Kolumbien ist keine Bananenrepublik, sondern wenigstens formell eine der ältesten Demokratien Lateinamerikas. Dazu machen die FARC-Guerilleros seit Jahren mehr als Kriminelle von sich reden und nicht als Freiheitskämpfer. Wer ist wer und wer ist was im kolumbianischen Konflikt? Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Die FARC-Guerilla ist zu schwach für die Revolution und die reguläre Armee zu schwach, um die Guerilleros auszuhebeln. An sich wären das gute Voraussetzungen für Friedensgespräche. Aber weder die Regierung des rechtskonservativen Álvaro Uribe will etwas wissen davon, noch die Guerilla. Der letzte von vielen Friedensdialogen ist vor 6 Jahren gescheitert. Die FARC verlor das Interesse, weil die politische Elite Kolumbiens zwar die Guerilla-Aktionen stoppen, aber keine Sozial- und keine Bodenreform gewähren wollte. Hinter dem Kürzel FARC steckt die Bezeichnung Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens. Entstanden als Bauerngerilla ist die Gruppe mit 10.000 bewaffneten Männern, Frauen und Kindern seit 1964 aktiv. Anfangs ging es nur um eine Landreform, später um die Revolution und um die Machtergreifung in Kolumbien. Nur, was hat es mit der Revolution zu tun, wenn FARC-Einheiten eine Kirche bombardieren, in denen Zivilisten vor Kämpfen Zuflucht gesucht hatten? So geschehen vor 6 Jahren in der Ortschaft Bojayá am Atrato-Fluss, als die FARC 119 unbeteiligte Menschen massakrierte. Oder wie sind Revolution und Menschenraub unter einen Hut zu bringen? Die Guerilleros halten nicht nur Ingrid Betancourt fest, die frühere Präsidentschaftskandidatin. 750 weitere Zivilisten sind seit vielen Jahren in ihrer Gewalt. In den Urwaldcamps liegen die männlichen Geiseln allesamt in Ketten. Für den anerkannten kolumbianischen Sicherheitsexperten Alfredo Rangel entziehen 2 Faktoren dem bewaffneten Kampf der FARC jede Legitimierung. Einmal die barbarischen Methoden der Guerilla und zweitens der demokratisch-rechtsstaatliche Rahmen in Kolumbien. Dieser habe es mehreren linken Gruppen erlaubt, lokal und regional an die Macht zu kommen.
Hay muchos partidos de izquierda y de oposición que han logrado llegar al poder en muchos municipios y en muchas provincias a través de las elecciones, a través de vías pacíficas, que están precisamente deslegitimando la opción de la lucha armada como una manera de lograr resultados políticos.
Wie überlebt eine Guerilla ohne nennenswerte soziale Basis während 4 Jahrzehnten? Auch dafür hat Alfredo Rangel eine einleuchtende Erklärung.
Han durado mucho tiempo en Colombia porque en este país hay mucho más territorio que Estado. El Estado no hace presencia ni ejerce soberanía en la inmensa mayoría del territorio.
Es gäbe in Kolumbien sehr viel mehr Staatsgebiet als Staatsmacht. In weiten Teilen des Landes sei keine staatliche Autorität präsent. In diesen Zonen spiele die FARC-Guerilla die Rolle der Ersatzautorität. Eine, die Recht spreche, Steuern eintreibe und das Waffenmonopol durchsetze, wie Alfredo Rangel erklärt.
Han ejercido funciones de Estado. Han impartido justicia, han recabado recursos y han monopolizado el uso de la fuerza.
Die soziale Lage auf dem Land ist so desolat, dass viele Jugendliche sich der FARC anschließen. Sie träumen nicht vom Freiheitskampf, sondern lösen damit ein existenzielles Problem. Bei der FARC-Guerilla sind ihnen 3 Mahlzeiten am Tag sicher. Die jüngere Geschichte Kolumbiens liefert auch mögliche Erklärungen dafür, warum die Guerilleros so grausam vorgehen. In den 80er Jahren entschied sich nach Friedensgesprächen mit der damaligen Regierung ein Teil der FARC-Kämpfer ins zivile Leben zurückzukehren und sich mit der Partei Union Patriotica friedlich am politischen Leben zu beteiligen. Die ausgestiegenen Guerilleros bezahlten diesen Schritt mit dem Leben. Todesschwadronen ermordeten jeden einzelnen der 3000 Aussteiger.
Mit diesem Bericht von Ulrich Achermann sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich war Annelies Tenisch, für die Nachrichten Karin Britsch. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.